Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und heute gleich mit zwei Gästen. Ich begrüße hier im Studio den Schriftsteller Senthuran Varatharaja und seinen Bruder, den politischen Geografen Sinthujan Varatharaja. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hoffe, Sie verzeihen mir, Ihre Vornamen klingen für mich sehr, sehr ähnlich. Erstmal, Ihre Eltern stammen aus Sri Lanka. Wird das dort auch so empfunden? Klingen die ähnlich oder ist das völlig, also einfach dieses Lautempfinden so anders?
Also ich glaube, das ist eher das Lautempfinden. Für Tamilinnen sind das zwei unterschiedliche Namen, die auch so aufgenommen werden, auch verstanden werden. Also es gibt da nicht so eine Übereinstimmung.
Wenn Sie zum Beispiel Restaurant oder so buchen wollen, müssen Sie wahrscheinlich ständig den Namen wiederholen oder wie?
Machen Sie das? Ich buche nie unter meinem wirklichen Namen, also auch bei Taxen. Ich buche immer unter dem Namen eines Freundes. Ich sage immer, ich bin Herr Gottmann. Und wenn dann das Taxi vor der Tür steht, gibt es diesen Kurzmoment der Irritation, weil die Taxifahrer wahrscheinlich nicht vermuten, dass so ein Herr Gottmann aussehen könnte.
Sind Sie da, ist das nervig für Sie oder ist das einfach, naja, meine Güte, wir haben tatsächlich komplizierte Namen auf jeden Fall für die hiesigen Ohren?
Also ich glaube, am Anfang war schon sehr nervig, also man gewöhnt sich daran und irgendwann passt man sich an und man versucht es zu ignorieren und einfach Mechanismen zu finden, um damit umzugehen und beziehungsweise es nicht so stark irgendwie zu verinnerlichen, auch die Einstellungen und die Kommentare von anderen Menschen einfach.
Und auf irgendwas rückzuschließen, ich jedenfalls werde mich bemühen, die Brüder Varatharaja. Senthuran Varatharaja ist Schriftsteller. Herr Varatharaja, Sie bezeichnen sich in einem Interview mal als ein Schriftsteller ohne Sprache. Wie ist das gemeint?
Das ist eine etwas komplizierte Frage. Also ich glaube, wenn wir über das Schreiben im Allgemeinen nachdenken, und vielleicht ist das auch ein Konsens unter Schriftstellerinnen und Schriftstellern, dass man immer in einem bestimmten Bezug, in einer bestimmten intimen Beziehung zu der Sprache, in der man schreibt, steht. Mhm. Und ich habe den Eindruck, oder manchmal vielleicht auch das Gefühl, dass es diese Intimität zu der Sprache, in der ich schreibe, nicht gibt. Das hat verschiedene Gründe. Einmal Gründe biografischer Art, aber dann auch Gründe in der Art und Weise, wie der Körper, der zufälligerweise mein Körper ist, also ein nicht weißer Körper, in dieser Sprache gesehen wird. Also die ständigen Interventionen, die ständigen Eingriffe in den Mund, die einem Menschen, der nun mal so aussieht, wie ich aussehe, diese Sprache abzusprechen versucht.
Also das heißt, so die Sicht von außen auf Sie selber eigentlich. Sie wählen in Ihrem Roman Vor der Zunahme der Zeichen, der ist 2016, glaube ich, genau, Fischer Verlag erschienen. Da spielen Sie eigentlich mit so einer Sprachlosigkeit. Jedenfalls hatte ich da so den Eindruck, Sie haben das Ganze nämlich als Facebook-Chat angelegt. Und da hat man ja schnell den Eindruck, Facebook, das ist nicht sprachlos, wahrhaftig nicht sprachlos, aber doch eine sehr reduzierte Sprache. Und das Gegenteil ist dann bei Ihren Protagonisten der Fall. Die sind sehr sprachmächtig, sehr wortreich, sehr poetisch. Warum Facebook und dann so untypisch?
Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite ging es in diesem Roman auch um das Gefühl von Einsamkeit und Unzugehörigkeit. Beides Begriffe, die nicht zu verwechseln sind mit dem Begriff, den wir heute im politischen Diskurs sehr oft hören, nämlich Heimatlosigkeit. Mhm. Beide Figuren in meinem Roman verweigern die Identifikation mit dem, was eine Heimat sein könnte, mit der Idee von Heimat. Das heißt, auf der einen Seite formal erlaubt es der Roman, genau das darzustellen, was auch im Text selbst nachvollzogen wird, inhaltlich. Nämlich, es gibt zwei Personen, die nicht den gleichen Raum miteinander teilen. Die eine Person ist in Marburg, die andere Person in Berlin. Und die nur manchmal die Zeit, wenn sie zeitgleich online sind, miteinander teilen. Das heißt, diese formale Entscheidung führt eben dazu, dass noch einmal die Situation dramaturgisch in dem Setting sehr deutlich wird, was diese Einsamkeit, die Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben, sehr, sehr oft empfinden. Also auch die Abwesenheit von Körpern, die es erlaubt, zu sprechen und in dieser intimen Form zu sprechen. Aber auf der anderen Seite hat das auch damit zu tun, dass Social Media für Menschen in der Diaspora ein Medium geworden ist, was die Diaspora einfach zusammenhält. Also seitdem es Social Media in der Form gibt, wie wir es heute haben, gibt es unterschiedliche Formen der Kommunikation, der politischen Intervention.
Ja, Sie setzen sich ja sehr, sehr intensiv mit Sprache auseinander und haben irgendwann mal gesagt, also auch der Spracherwerb, Sie sind als Kleinkind, sind Sie nach Deutschland gekommen. Genau. Und der Spracherwerb, den beschreiben Sie mal so, Sie beschreiben ihn als horizontal und als vertikal. Also es gibt eine Sprache, die von oben gekommen ist und eine Sprache, die von Angesicht zu Angesicht gekommen ist.
Genau.
Die Sprache des Alltags, welches ist welche?
Also wir sind aufgewachsen, wir haben Tamil und Englisch gelernt. Sri Lanka war 133 Jahre britische Kronkolonie. Das waren Sprachen, die ich als horizontale Sprachen bezeichne, also Sprachen, die gebunden sind an einen Körper, der den gleichen Raum teilt, in dem ich eben auch war, die von Angesicht zu Angesicht verlaufen, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Und dann gibt es eine Sprache, die für mich immer eine vertikale Sprache war. Und das ist eine biografische Aussage, keine Aussage, die einen universellen Anspruch erheben möchte, weil ich Deutsch bei den Zeugen Jehovas gelernt habe. Unser Vater ist konvertiert zu den Zeugen Jehovas, als wir im Asylbewerberheim in Coburg waren. In Coburg ist auch Sindhugen zur Welt gekommen. Und diese Sprache war für mich immer eine Sprache einer anderen Ordnung. Ich hatte immer das Gefühl, die von oben kommt. Genau. Und weil ich ja nicht wusste, dass die Bibel eine Übersetzung ist, ich war ein kleines Kind, dachte ich, dass Gott auf Deutsch gesprochen hat, dass Jesus und seine Jünger miteinander auf Deutsch gesprochen haben.
Ach, und dann war Deutsch die Sprache, die von oben, die horizontale Sprache.
Genau, die von oben nach unten verlief, aber auch im Gebet von unten nach oben.
Also ich dachte erst, das sei vielleicht eben von der, also die Bürokratie von oben, also das so, dass das gemeint ist.
Als Kind hatten wir das nicht wirklich mitbekommen. Mhm. Unsere Eltern haben es geschafft, dass wir diese ganzen bürokratischen Schwierigkeiten als Kinder nur am Rande erfahren haben.
Sie haben gerade erwähnt, dass Ihr Bruder Sindhugen in Coburg geboren wurde. Das heißt, Ihr Spracherwerb ist natürlich ein ganz anderer.
Also, würde ich gar nicht so sagen.
Nein?
Also ich glaube, zu Hause hatten wir, die Konstellation war eben, dass wir Tamil primär gesprochen haben. Mhm. Das heißt, das Deutsche war eigentlich nicht quasi nur von außen, wurde es herangetragen. Und ich glaube, Deutsch habe ich erst mit 4, 5 angefangen, im Kindergarten, also langsam zu erwerben. Und das auch sehr stückhaft und auch sehr mit sehr vielen Schwierigkeiten. Wir waren damals auch in der Grundschule in der Willkommensklasse, 4 Jahre lang. Genau, und hatten auch damals, als wir quasi die 4. Klasse abgeschlossen haben, negative, glaube ich, Bewertungen bekommen, dass wir nicht aufs Gymnasium gehen sollten, weil wir...
Wegen der Sprache?
Ja, genau, weil uns quasi unseren Eltern gesagt wurde, dass wir Schwierigkeiten haben werden und dass wir psychologische Schäden davon tragen würden, wenn wir aufs Gymnasium gehen würden.
Da haben sich Ihre Eltern durchgesetzt?
Unsere Eltern haben einfach nicht drauf gehört.
Gute Entscheidung, denke ich, da in dem Fall Ihrem Gefühl gefolgt zu sein. Sie sind politischer Geograf, habe ich, glaube ich, gesagt. Was ist politische Geografie? Sagen Sie mal in kurz.
Also es geht primär eigentlich so ein bisschen um die Beziehung zwischen Raum und Politik und zwischen der räumlichen Verwertung von politischen Dynamiken und Verhältnissen, wie sich quasi Geografien verhalten, wie sich auch ein Raum wie zum Beispiel jetzt ein Wohnraum oder ein Haus oder ein Stadtgebiet quasi bezieht zu sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnissen.
Was mir aufgefallen ist, Sie beide befassen sich beruflich, jedenfalls stückweise, teilweise, Sie in Ihrem Roman, auf jeden Fall mit Migration, mit Diaspora, mit Flucht, Sie letztlich auch, was Sie eben erklärt haben. Ist das eigentlich, also ist das eine von innen, weil man ja häufig sagt, von außen werden Sie ständig wieder auf Themen wie Diaspora, wie Flucht, wie Sprache, hatten wir jetzt eben schon angesprochen. Ist das eine von außen eine Zuschreibung, die Ihnen diese Themen gibt, oder ist das doch ein Inneres?
Also für mich würde ich sagen, was Inneres. Also ich glaube, die Arbeit, mit der ich also sehr früh angefangen habe, war primär davon irgendwie motiviert, eben der tamilischen Gemeinschaft irgendwie so eine Art von Aufarbeitung zu geben, eine Art von Dokumentation auch zu schaffen, die wir nicht hatten, weil wir eben kein Verständnis gehabt haben für die Geschehnisse und die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben und noch sammeln. Und da war es, glaube ich, für mich primär das Anliegen, jetzt nicht nach außen zu arbeiten, auch nicht irgendwelche Erwartungen von anderen zu erfüllen, sondern eher so nach innen zu verstehen, was unser Leben ist und was es uns geworden ist, nachdem die tamilische Gemeinschaft quasi in großen Teilen fliehen musste und wir quasi hier im Exil unser Leben aufgebaut haben und aufbauen mussten, ohne wirklich zu verstehen oder reflektieren zu können, die Zeit gehabt zu haben, zu verstehen, was passiert ist und was mit uns gerade geschieht.
Und wie würden Sie es beschreiben?
Ähnlich, aber anders als Sinujin. Sinujin war sehr früh schon politisiert und engagiert, was die tamilische Geschichte und die Geschichte auch der Diaspora angeht. Bei mir gab es eine gewisse Verzögerung. Ich habe, je älter ich wurde, einfach gemerkt, dass diese Themen mich einholen. Ich habe mich nie als Tamile bezeichnet. Auch heute würde ich diese Identitätszuschreibung am liebsten verweigern. Aber wenn ich es dann doch mache, dann ist es ein politisches Bekenntnis. Auch ein Bekenntnis zu den vielen tamilischen Menschen, die im Krieg gestorben sind. Ein Zeichen der Solidarität, ein Zeichen der Trauer. Aber je älter ich wurde, ich saß ursprünglich in meiner Doktorarbeit und ich wollte auch nie Schriftsteller werden, habe ich gemerkt, dass diese Themen mich doch beschäftigen. Also in Asylbewerberheimen groß geworden zu sein und auf einmal auch zu verstehen, man nennt das ja Epigenetik, dass die Traumata der Eltern durch die Körper weitergegeben werden und dass sie in den Kindern nachwirken. Und das führte dann dazu, dass ich dann einen literarischen Text geschrieben habe, der auch mein erster literarischer Text war. Ich habe mich vorher nie für Literatur interessiert und aus dem wurde dann letzten Endes der Roman.
Interessanter Werdegang, sich nie für Literatur interessiert zu haben und dann hochgelobter Schriftsteller zu werden, die Brüder Bharathiraja. Die Eltern stammen aus Sri Lanka, haben wir eben auch schon mal erwähnt. Und wir haben auch gesagt, dass sie versuchen, dem doch mehr nachzugehen. 1984?
85.
Sind sie 85 geflohen. Sind ihre Eltern geflohen. Ja. Beschreiben Sie mal die Situation, aus der ihre Eltern geflohen sind.
Also 83 ist quasi nach dem Black July Pogromen, in denen 3000 Tamilen ermordet wurden von singalesischen Mobs, also in ganz Sri Lanka, ist quasi der Krieg ausgebrochen offiziell. Das heißt, also schon davor gab es sehr viele Probleme, auch Gewaltakte und Pogrome vor allem gegen Tamilen gegenüber. Als der Krieg ausgebrochen ist, gab es vor allem eine Verfolgung von tamilischen Männern, die sich quasi den Guerillas angeschlossen haben. Tamilische Männer wurden willkürlich verhaftet, gefoltert, getötet. Das Militär hat damals schon die tamilischen Gebiete besetzt und es war ziemlich prekär und auch schwierig für tamilische Männer quasi nicht von der Polizei quasi angehalten zu werden, gefoltert zu werden.
Das heißt, ihre Eltern haben sich eben damals mit zwei Kleinkindern dann entschieden zu fliehen.
Genau, aber separat. Also unser Vater ist schon zuvor geflohen, also der ist im April 84 geflohen, weil meine Mutter war damals hochschwanger mit Sendudern. Und konnte damals nicht fliehen, aber es war für meinen Vater um einiges schwieriger als für meine Mutter. Dementsprechend hat meine Mutter meinen Vater quasi angespornt, schon zu fliehen und sie würde quasi nachkommen. Und unsere Mutter ist dann quasi mit meinen beiden Brüdern im November 84 nach Deutschland gekommen.
Und Sie sind dann?
Ich bin kurz darauf 85.
Sind 85 dann in Deutschland geboren. Ist eigentlich mal an Rückkehr gedacht worden oder aus dieser Erfahrung heraus eigentlich nie? War das ein
Gespräch? Unsere Eltern haben immer an Rückkehr gedacht. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie Sinujin und unser älterer Bruder, wie wir oft auf diesem Kinderspielplatz waren, der direkt vor unserem Haus, in dem wir damals gelebt hatten, lag. Und wir uns manchmal von den Geräten verabschiedet haben. Weil unsere Eltern immer gesagt haben, wenn ihr fertig seid mit der Grundschule, gehen wir zurück. Wenn ihr euer Abitur habt, gehen wir zurück. Wenn ihr das Studium beendet habt, gehen wir zurück. Wenn ihr verheiratet seid, gehen wir zurück. Und am 18. Mai ist der offizielle Gedenktag für den Genozid an den Tamilen. Und ich kann mich sehr genau daran erinnern, als der Krieg vor 10 Jahren im Mai 2009 zu Ende ging, bin ich aus Berlin gekommen und meine Eltern sind mit mir und Sinujin zu einem hinduistischen Tempel nach Nürnberg gefahren und Sinujin und unsere Mutter sind in den Tempel gegangen, um zu beten, um zu trauern. Und mein Vater und ich sind im Auto geblieben und ich kann mich sehr genau an diese Szene erinnern, dass mein Vater neben mir saß und den Sitz zurückgestellt hat und sagte, wie soll jetzt noch jemand an Gott glauben können? Und unser Vater war ein sehr religiöser Mann und ich glaube, das war der Moment, in dem er verstanden hat, dass es keine Rückkehr geben wird. Dass sie in Deutschland sterben werden und begraben sein werden und über den Tod hinaus hier sein werden.
wie wenn das so ein für ihre Eltern jedenfalls ein ständiger Kampf war. Wie hat sich das auf sie eigentlich übertragen? Wie haben sie, also diese ständigen Daten, wenn wir den Kindergarten, wenn dann war das man ja immer auf Abruf hier, oder? Haben sie das nicht so empfunden?
Doch schon. Ich glaube, bei uns gab es immer so eine permanente Aufbruchsstimmung. Also die war zum einen getrieben von dem Wunsch, zurückkehren zu wollen, aber zum anderen eben auch von der Angst, hier zu leben. Das heißt, damals vor allem nach der Wiedervereinigung gab es eben Solingen,
Rostock-Lichtenhagen, Mölln.
Genau. Und diese ganzen Pogrome und Anschläge haben uns auch sehr geprägt. Und auch die,
also Angst eigentlich von beiden Seiten.
Genau. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen so, was unser Leben so ein bisschen auch sehr bestimmt hat. Das heißt, wir waren eigentlich immer mental gefasst, zu gehen.
Und das, was hat das für Auswirkungen gehabt? Wie stark hat man am Leben in Sri Lanka teilgenommen? Also gut, wir denken jetzt natürlich auch gerade an den Anschlag von vor 2 Wochen.
Also ich glaube, unsere Eltern waren permanent dort. Also sie waren zwar physisch hier verortet, aber mental und emotional waren sie nicht hier sehr oft. Wogegen für uns war das immer so ein bisschen so eine Barriere, weil unsere Eltern uns auch so ein bisschen davon beschützt haben. Also unsere Eltern meinten immer, das hier ist euer Land, das ist eure Zukunft. Der Schmerz von dort wird mit uns enden. Das heißt, sie haben uns auch nicht unbedingt so direkt damit irgendwie konfrontiert. Wir haben unsere Eltern oftmals gesehen, wie sie die Nachrichten angesehen haben, wie sie die Nachrichten angehört haben oder Zeitungen gelesen haben, aber sie haben uns nie wirklich teilhaben lassen an den Geschehnissen und auch nie so wirklich tiefe Erklärungen gegeben. Das heißt, wir wussten ungefähr, was die Lage war, aber nie im Detail.
Aber Sie haben ja auch erklärt, Sinjuan, dass Sie sich tatsächlich aus diesem Impuls heraus sehr, sehr stark damit beschäftigt haben. Genau. Waren Sie jetzt eigentlich Ostersonntag, als der schreckliche Anschlag war, waren Sie überrascht davon? Oder haben Sie
also von, dass es Anschläge gibt, davon war ich nicht überrascht, aber von den Zielen und von den Angreifern schon, weil das einfach nicht historisch in die Art von Gewalt und in die Gewaltdynamik des Landes passt.
Inwiefern?
Also primär sind die Konflikte in Sri Lanka immer gewesen zwischen singalesischen Buddhistinnen gegenüber der tamilischen Bevölkerung. Das heißt, das waren eigentlich immer die traditionellen AkteurInnen in den Geschehnissen. Und die muslimische Gemeinschaft war zwar auch immer wieder verwoben in den Gewaltdynamiken, aber sie war jetzt nicht unbedingt primär im Zentrum dessen. Und die christliche Gemeinschaft quasi ausgeschlossen aus diesen ethnischen Konstellationen war eigentlich nie so wirklich Teil dieser Dynamik. Und dass dann quasi von Islamisten dann quasi eine christliche, also vor allem christliche Institutionen angegriffen werden, passt einfach nicht hinein. Das war eher so ein Szenario, dass du es dem Irak kennst, aus Ägypten vielleicht kennst, aus Indien, Bangladesch, aber nicht aus Sri Lanka.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr es Ausschreitungen gab von der singalesisch-buddhistischen Mehrheit gegenüber der muslimischen Minderheit in Sri Lanka, was ja dann zu einem Ausnahmezustand im März 2018 geführt
hat. Also ganz neue Konfliktlinien.
Genau, also ich glaube auch gar nicht, dass das sind, diese Geschehnisse sind ahistorisch und sie passen auch gar nicht in die Dynamik des Landes und auch gar nicht in die Verhältnisse des Landes. Das heißt, wie schon Sinjuan meinte, eben seit dem Ende des Krieges quasi ist die Zielgruppe des singalesischen buddhistischen Fundamentalismus die muslimische Gemeinschaft. Das heißt, also es würde logisch gesehen hätte es viel mehr Sinn gemacht, wenn jetzt zum Beispiel die Angreifer irgendeinen buddhistischen Tempel angegriffen hätten. Und das war eben nicht der Fall.
Hat man eigentlich hier in Deutschland, haben Ihre Eltern oder in der Gemeinde, es gibt keine Gemeinde Sri Lanka, sondern es gibt tamilische oder singalesische Gemeinden, oder?
Genau. Also die Polarisierung, die es eben auch dort gibt und immer gab, gibt es eben hier auch. Das heißt, es gibt eine relativ große tamilische Gemeinde, weil eben Tamilen fliehen mussten. Und es gibt eine sehr, sehr kleine singalesische.
Die dann auch nichts weiter miteinander zu tun haben.
Also ich glaube, das Höchste, was passiert ist, dass Singalesen vielleicht in einen tamilischen Laden gehen oder Tamilen in einen singalesischen Laden gehen. Aber darüber hinaus gibt es nicht so viele Interaktionen.
Der Schriftsteller Senthuran Varatharaja hat in seinem Roman eine Szene beschrieben, in der einem dunkelhäutigen Kind von Erzieherin im Kindergarten der braune Stift weggenommen und ein rosafarbener zwischen die Finger gedrückt wurde, wenn es darum ging, Haut zu malen. Also sie legen das in die Erinnerung einer der beiden Protagonisten. Ist das eine eigene Erinnerung?
Ja, ich glaube, ich bin ein Schriftsteller ohne Fantasie und ohne Imagination. Das heißt, ich schreibe immer irgendwie aus dem, was wir vielleicht Erinnerung nennen könnten. Aber auch die Erinnerung ist ja eine Erzählung. Ja. Nichts verbirgt ihre Wahrheit. Und insofern bezieht sich das auf ein Ereignis, was wir aus dem Kindergarten kannten. Und in einer Art gibt es unterschiedliche Variationen davon, die uns bis heute begegnen. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich meinen ersten Roman unter anderem in New York geschrieben habe. Und ich war dort mit drei Freundinnen, die auch nicht weiß sind. Und wir waren in Williamsburg und ich hatte die eine Freundin, die in Hanoi geboren wurde, gebeten, ob sie mir einen Espresso bestellen könne. Ich würde kurz rausgehen, um zu rauchen. Und vor uns war eine junge, weiße, blonde Frau, vielleicht 5, 6 Jahre jünger als ich. Und sie drehte sich in dem Moment, als ich den Satz zu Ende gesagt hatte, um und schaute uns an mit großen Augen und sagte, und das, was ich jetzt sage, ist ein Satz, der für mich eine gewisse poetische Schönheit besitzt, von dem alltäglichen Rassismus einmal abgesehen. Ich habe jede Sprache erwartet, nur nicht Deutsch. Und ich finde es sehr interessant, jede Sprache ist mit unseren Körpern assoziierbar gewesen, nur nicht das Deutsche.
Was ich jetzt erstaunlich finde, ist, dass Sie da tatsächlich die Poesie noch sehen. Also
ich glaube, es gibt gewisse Sätze, die einfach eine poetische Schönheit haben. Ja? Und die poetische Schönheit schließt der Grausamkeit nicht aus. Mhm. Ja? Das sind zwei unterschiedliche Felder.
Denn was macht so ein Satz, also Haut ist nie dunkelbraun, kann nicht braun sein, kann nicht schwarz sein, muss rosa sein. Was macht so ein Satz mit dem Kind? Haben Sie sich gewehrt? Haben Sie einen Stift?
Ich bin, glaube ich, nie jemand gewesen, der so eine Form der Konfrontation in diesem Sinne gesucht hat. Außerdem waren wir damals Kinder. Wir wussten es nicht besser. Wir waren gerade dabei, uns die Welt zu erschließen, eine Ordnung zu finden, in der wir einen Platz haben. Und das ist in einer Art auch ein Lebensthema gewesen. Wir sind in Bayern groß geworden, in der Nähe von Bamberg. In dieser Ordnung dieser Stadt waren wir nicht vorgesehen. Wir waren in einer Art ein Fehler und zudem ein sichtbarer Fehler. Ein Fehler, dem man auf der Straße begegnen konnte, den man ansprechen, anschreien, anspucken konnte. Und die Frage ist dann, wie können wir eine Ordnung für uns finden, in der wir nicht unbedingt einen Platz haben, aber vielleicht uns einen Platz vorstellen können.
Und auch einen Platz wollen, also weil das kann dann ja auch dazu führen, dass man ihn nicht will. Mhm. Dass man sagt, macht doch euer Ding alleine.
Also es war bei mir anfänglich so, dass ich sehr stark versucht habe, mich da ein bisschen zu fügen, einzugliedern auch vor allem, mich anzupassen, auch quasi den Erwartungen gerecht zu werden. Aber irgendwann ab einem bestimmten Alter habe ich auch gemerkt gehabt, man kann so viel versuchen, wie man möchte. Im Endeffekt wird man immer aus dieser Landschaft einfach herausgeschrieben, egal wie sehr man, wie gut man Deutsch spricht, egal wie gut man gebildet ist, egal was für eine Gehaltsklasse man hat. Ich glaube, es gibt so eine bestimmte Art von Reduktion dessen, was hier sein kann, was hier sein darf. Und Menschen wie wir fallen oftmals aus dieser Kalkulation heraus.
Ich glaube, wir beide hatten in unserer Jugend unsere kurze integrationistische Phase.
Ja. Wie sah die aus? Unsere kurze integrationistische?
Also bei mir war das ganz deutlich so, dass ich immer gesagt habe, dass ich Deutscher bin. Ja, und das sind natürlich auch die Konflikte mit den Eltern. Die Eltern versuchen uns in einen anderen Zusammenhang zu stellen, ja, in dem wir uns aber nicht gesehen haben. Unser Leben ist eben eines, das hier stattfindet.
Ich glaube, bei mir war es zum Beispiel eher so die Abschlussung, wie bei dir auch, des Tamilischen, statt jetzt wirklich so diese Anbiederung an das Deutsche. Ich glaube, für uns war eher so das, was wir nicht wollten, war im Zentrum dessen, statt die Alternative dessen, was wir eigentlich gar nicht kannten, weil das, was wir vom Deutschen her kannten, war irgendwie so eine externe Perspektive, die außerhalb des Hauses stattfand, die in der Schule irgendwie geschehen ist, aber die nicht so unbedingt in unserem Alltag komplett verschrieben war.
Konnten Ihre Eltern Ihnen eigentlich bei diesen Erlebnissen den Rücken stärken oder also mit all dem, was Ihre Eltern belastet hat, war da Kraft da?
Ich glaube, als Kinder haben wir sehr früh verstanden, dass unsere Eltern Schwierigkeiten haben, eben auch mit dem Leben, das sie hier leben, das wir hier leben. Und dementsprechend gab es ab einem bestimmten Punkt auch so eine Zensur, die wir selbst irgendwie quasi eingeführt haben, dass wir bestimmte Dinge unseren Eltern nicht mehr mitgeteilt haben, weil wir zum einen wussten, sie werden es nicht verstehen, aber zum anderen wollten wir sie eben auch nicht weiter verletzen. Ich habe vor ein paar Jahren meiner Mutter mal bei einer Autofahrt erzählt, so was in der Schule alles geschehen ist, wie uns die Menschen behandelt haben, wie sie uns angesprochen haben, wie sie uns berührt haben oder nicht berührt haben. Und meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen und hat mich gefragt, wieso wir das damals nicht erzählt haben. Und für mich als Kind war das eher so eine Sache von wegen unserer Eltern, haben sehr, sehr viel Schmerz, mit dem sie umzugehen zu versuchen, vor denen sie uns auch zu beschützen versuchen. Und gleichzeitig erfahren wir eine Art von Schmerz, die noch keine Artikulation hat, die noch keine Schablonen hat, in der wir selbst quasi erstmal für uns erfinden und auch erfahren und verstehen müssen, was geschieht, was aus uns wird und wer wir überhaupt sind, in dieser Konstellation quasi als tamilische Kinder im Exil, als erste Generation aufzuwachsen.
Dieses Wissen geben Sie ja, oder damit arbeiten Sie ja jetzt, Sinchuan Warataranja. Sie arbeiten ja auch in, Sie haben es vorhin, glaube ich, auch gesagt, in Asylbewerberheimen, in Flüchtlingsheimen und setzen das um. Wie werden Sie denn dort empfangen?
Also primär ging es um meine Forschung auch vor allem, bezüglich meines Doktorstudiums. Also das Verhältnis ist eigentlich ziemlich interessant. Die meisten Menschen sind erstmal neugierig, wer diese Person ist, die so aussieht wie sie, die von außen kommt, die sie noch nicht gesehen haben. Und es gibt so eine bestimmte Art von erstmal so eine Kennenlernphase, in der ein bisschen so das Antasten so passiert. Und dann später merkt man sehr schnell, dass auf einmal so eine Art von freundschaftliche Beziehung, Solidarität, die man selbst vielleicht noch nicht mal aussprechen muss, aber irgendwie quasi im Raum ist, so einfügt, die dann dazu führt, dass die Menschen auf einmal so eine Art, so ein intimes Verhältnis zu dir haben, aber auch so eine Art von Vorbildfunktion, die dir quasi auch aufgezwungen wird. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr prägnant ist in den Erfahrungen, die ich gemacht habe bislang, dass die Menschen sich zum einen nicht vorstellen können, dass eine Person, die so aussieht wie sie, hier die Staatsbürgerschaft hat, hier verankert ist, hier eine Zukunft hat, hier Berufe ausübt, die sie sich noch gar nicht vorstellen können. Gleichzeitig ist auch so ein bisschen, also für uns, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Art von Trauer dabei, zu sehen, dass Menschen eben heute immer noch so leben müssen, wie wir damals.
Sinchuan und Sinchuan Warataranja sind zu Gast. Also man merkt, finde ich hier schon, dass sie als Brüder sich auch viel austauschen, oder? Sie da, ohne sie da in einen Topf werfen zu wollen, weil sie ja komplett unterschiedliche Dinge machen. Aber so, sie suchen hier auch immer wieder so den Augenkontakt. Also sie tauschen sich auch über diese verschiedenen, ja doch auch verschiedenen Erfahrungen immer wieder aus, die sie machen.
Ja, sehr. Also ich glaube, wir haben auch eine sehr enge Beziehung. Wir leben auch in Berlin-Wedding sehr nahe aneinander. Dementsprechend sehen wir uns sehr oft, wir sprechen sehr gerne.
Das ist durchaus befruchtend für das gegenseitige oder unterschiedliche Arbeiten.
Genau, oder? Und wir bespielen auch so ein bisschen uns so mit Artikeln, die wir uns zuschicken. Ja.
Also ich glaube, als Kinder oder zumindest in unserer Jugend waren wir uns nicht unbedingt alle nah, aber dann, nachdem Sinchuan und mein älterer Bruder nach dem Abitur nach London gezogen sind zum Studium, bin ich dann für ein Auslandssemester nach London gegangen, auch weil ich irgendwie näher bei beiden sein wollte. Das war eigentlich die einzige Motivation, es zu machen, also mal wieder mit meinen beiden Brüdern in einer Stadt zu leben. Mhm. Und wir haben auch jeden Tag, also Sinchuan ist ein hervorragender Koch und hat mir damit sehr oft das Leben gerettet, viel Zeit miteinander verbracht. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, also dass zumindest für den ersten Roman, dass viele Erkenntnisse und viel Material, was die tamilische Geschichte angeht, aber auch die Familiengeschichte, ja, dass all das auf den Forschungen von Sinchuan beruht. Mhm. Also, dass ich da sehr dankbar war, dass ich eine so zuverlässige Quelle hatte.
Sie sind mal als gesamte Familie nach Sri Lanka gereist. 2017, stimmt das?
War
das
genau, 2017.
Ja? Was war das denn für ein Erlebnis?
2018.
Ah, 2018.
Darauf kommt es jetzt eigentlich. Aber
also es war ein sehr aufregendes Erlebnis zum einen, aber auch gleichzeitig auch ein sehr tragisches und emotionales, weil das quasi unsere erste Reise war gemeinsam, nach Jaffna vor allem, mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich auch unsere letzte sein wird.
Letzte gemeinsame.
Genau. Mhm. Und dementsprechend war es eine sehr aufgeladene Reise, die aber glücklicherweise auch gut vonstatten gegangen ist. Wir waren 12 Tage, glaube ich, dort. Es war eine Lesereise von meinem Bruder, genau, über das Goethe-Institut. Und unsere Eltern sind dazugekommen und wir haben dann auch quasi beide noch Vorlesungen gehabt an der Universität in Jaffna, was auch für unsere Eltern ein sehr irgendwie bestärkendes Erlebnis war.
Das wahrscheinlich auch, dass sie sowohl hier als auch dort ihrem Beruf nachgehen können, oder?
Genau, unsere Mutter hat immer so gesagt gehabt, so, dass wir gegangen sind als niemand, aber gekommen sind, kommen wir als jemand. Und das war immer so ihre Wunschvorstellung, aber auch gleichzeitig ihre Angstvorstellung, dass wir immer niemand bleiben werden.
Wie ist ihre Literatur, wie ist ihr Lesen aufgenommen worden?
Der Anlass, wie Sinchuan richtig sagte, war die Lesereise im Februar und März 2018 in Südasien. Ich habe erst in Indien gelesen und dann in Colombo und dann in Jaffna. Es war merkwürdig, weil ich die englische Übersetzung meines Romans erscheint erst, ich glaube, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
Das heißt, jetzt noch gar nicht.
Die Menschen, die zu den Lesungen gekommen sind, sind auf der einen Seite gekommen, weil sicherlich wir Tamilen sind, ich ein Tamile bin. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht nur einfach Tamilen, sondern wir kommen mit den Dekorationen westliche Institutionen. Ja, also ich wurde eingeladen vom Goethe-Institut, bin mit dem diplomatischen Van von Colombo nach Jaffna gefahren worden und so weiter. Wir kommen mit Insignien der Macht. Ja? Und das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, weshalb dann Autoritäten wie Professorinnen und Professoren, die wichtigsten Lyrikerinnen und Lyriker zu den Veranstaltungen kommen. Das hat unterschiedliche Gründe, die vielleicht auf der Hand liegen, vielleicht auch nicht, aber das Wesentliche war tatsächlich, dass es einen Unterschied gab zwischen den Lesungen in Jaffna und den Lesungen in Colombo. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich in Colombo die Leiterin des Goethe-Institutes gefragt habe, ob ich auf der Bühne von einem Genozid sprechen kann. Die Lesungen waren auf Englisch, weil mein Tamil nicht gut genug ist. Und sie sagte einfach nur, das ist deine Entscheidung, das ist deine Bühne, das ist dein Raum, das ist deine Zeit. Und das ist natürlich ein politisches Statement, von einem Genocide zu sprechen. Und dann habe ich das tatsächlich auch getan und nach der Lesung kam eine jüngere Frau auf mich zu und sagte dann, du hast in diesem Land nicht gelebt und du kommst zurück und sprichst von einem Völkermord. Mit welchem Recht? Es gab einen kurzen Moment, in dem ich irritiert war und ich bin kein besonders schlagfertiger Mensch, aber ich bin froh, dass mir dann eingefallen ist, was ich sagen sollte und was ich auch gesagt habe, nämlich, dass wir in diesem Land nicht aufgewachsen sind und auswachsen konnten, weil es diesen Völkermord gab.
Aber solche Auseinandersetzungen dann, also sowohl, Sie haben von Auseinandersetzungen in Deutschland gesprochen und dort eben auch, also immer diese beiden, ich nenne es jetzt mal vielleicht auch überzogen, Fronten, die man zu bespielen hat. Eins ist mir noch im Kopf geblieben, wo Sie gerade von Ihrer Mutter sagten, wir sind als niemand gegangen und kommen als jemand. Ihre Mutter ist auch Schriftstellerin. Mhm. Ist sie das eigentlich auf, also ist sie das für sich oder ist sie das, also ist sie das auf Deutsch oder ist sie das in Tamilisch? Das,
Also unsere Mutter schreibt auf Tamilisch. Mhm. Sie hat in den 90ern, frühen 90ern angefangen zu schreiben.
Also in Deutschland, aber sie, also genau. Deswegen als niemand gegangen, wenn sie schreibt in Tamilisch, habe ich so gedacht, das wäre ja auch etwas, was dort.
Genau, wird es auch. Aus, ja. Also es gibt eine sehr, sehr starke und große Exil-Literaturgemeinschaft, die quasi die Poesie, die Kurzgeschichten, die Romane quasi übers Internet vertreibt, über Radios vertreibt, über Publikationshäuser aus Indien vertreibt, die sehr viel gelesen werden, die auch sehr, sehr, sehr gut aufgenommen werden, vor allem auch im tamilischen Markt global. Und unsere Mutter ist eben auch seit den frühen 90ern schon dabei gewesen und wurde auch sehr oft irgendwie quasi, er hat sie Preise gewonnen, war auf Lesungen, ist auch oftmals die Vertreterin der tamilischen Gemeinschaft, Exilgemeinschaft aus Deutschland.
Das hat Ihnen doch wahrscheinlich auch was bedeutet, oder? Dass Ihre Mutter da.
Meinen Sie mir
etwas
persönlich?
Ja, Ihnen als Schriftsteller vielleicht, dass es zur Sprache geführt hat, zum Schreiben. Aber ich meine auch, die Mutter war jemand.
Also, ich weiß nicht, ob es für mich einen Zusammenhang gibt. Wie gesagt, ich habe mich nie für Literatur interessiert und bin in diese Literatur eher ein bisschen gestolpert, weil ich lange Zeit Pfarrer werden wollte und dann Philosophieprofessor. Aber rückblickend ist es schon so, dass ich versuche, Verbindungslinien zu sehen, zumindest um meine Mutter zu trösten. Und ich sage dann immer, Mama, wenn es sich besser schlafen lässt, dass ich das Schreiben von dir habe, dann habe ich es von dir.
Aber ich glaube, dass in einer sehr würdelosen Situation, in der wir gelebt haben, quasi unsere Mutter durch ihre Arbeit einfach uns sehr, sehr viel Würde auch gegeben hat und auch quasi der Familie eine Art von Stellung gegeben hat, die wir davor nicht hatten. Und ich glaube, das ist etwas, was meiner Mutter noch gar nicht so bewusst ist, wie sehr auch sie uns geprägt hat, aber gleichzeitig auch, dass es viele Menschen auch nicht, also Deutsche vor allem auch nicht verstehen, was für eine Art von Rolle das spielt in unserem Leben.
Wir haben nur noch so einen kleinen Moment Zeit, über die Zukunft zu sprechen. Sie haben eben gesagt, Santaran, dass Sie gerne Pfarrer geworden wären und jetzt werden Sie auf einer Kanzel stehen.
Ja, das ist wahrscheinlich das Nächste, was ich zu dem Pfarrerdasein in meinem Leben erreichen werde. Also ich wurde eingeladen, am 30. Mai im Berliner Dom die Kanzelrede zu Christi Himmelfahrt zu halten. Genau.
Und was ist das für ein Gefühl? Ist das dann So ein bisschen ein Ausgleich,
nicht unbedingt.
Dann nicht hingegangen zu sein, den Weg nicht eingeschlagen zu haben?
Also ich habe ein sehr sentimentales Verhältnis zur Religion. Ich finde die Idee der Religion sehr schön, aber aus zufälligen Gründen bin ich einfach nicht gläubig, aber wahrscheinlich religiös. Aber meine Arbeit ist immer noch, ich habe ja auch Theologie studiert, sehr stark beeinflusst von vor allem der Sprache der Elberfelder Bibelübersetzung und eben auch von der christlichen Theologie.
Aber aus Ihrem Roman werden Sie auch noch lesen.
Genau.
Nicht am Himmelfahrtstag natürlich.
Aber am 23., also ich glaube, das ist der Donnerstag in dieser Woche im Literaturhaus Berlin um 19 Uhr.
Und Sintujan Varadaraja kann man auch live erleben.
Genau, also morgen fängt meine Gesprächsreihe an, Dissolving Territories. Die ist um 7 Uhr im Aquarium am Südblock in Berlin. Und da geht es primär um tamilische Lebensrealitäten und wir fangen an mit dem Thema Flughäfen und prekäre Arbeitsverhältnisse im Flughafen. Und genau, am 6. Juni bin ich Teil der Nacht der Ideen im Savi. Genau, und spreche ich quasi dem Thema von nautischen Grenzen.
Dankeschön für den Besuch hier. Dankeschön an Sintujan Varadaraja und Sintujan Varadaraja. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Danke auch.